Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei.
Du wirst immer langsamer. Okay. Egal. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge Nummer 9. Heute ist der Christoph da und der Christoph und ich, wir wollen uns streiten. Also wir reden über Streit. Los geht's. Hallo Christoph.
Hallöchen.
Christoph. Ja, wie fange ich an? Ein großes Dankeschön, dass du dich nochmal mit mir triffst. Wir konnten gestern nicht aufnehmen, weil dein Lieblingsgetränk im Sommer ist ja Wasser. Und wir nehmen quasi remote auf. Und remote heißt, du sitzt gar nicht in meinem Wohnzimmer, sondern du sitzt quasi bei dir zu Hause. Aber du hattest kein Wasser. Deswegen mussten wir die Folge nochmal machen.
Ja, so ähnlich war die Geschichte, ne? Ja? Ich hatte das Gefühl, am Ende war es eigentlich gut, aber irgendwie gab es dann...
Was war los, deiner Meinung nach?
Jetzt schiebt man hier nicht die Verantwortung so weg. Also was Dennis euch, lieben Hörerinnen und Hörern, zu erzählen versucht, ist, dass die alte Bummeliese gestern seine eigene Podcast-Spur versemmelt hat.
Das ist richtig. Meine erste Panne... mea culpa, genau. Also ich habe tatsächlich gestern mit einem Mikro, was ganz woanders stand, aufgenommen. Und das Mikro, was vor meiner Nase war, das war nicht das Richtige. Aber hey, das passiert echt auch den Profis mal. Ne?
Ich sag mal, umso größer das eigene Tonstudio wird, umso schwieriger ist das ja auch, das auseinanderzuhalten. Ne?
Das ist richtig, das ist richtig. Ja, an dieser Stelle mal Props an meinen Papa, der mein Tonstudio immer erweitert. Danke, Papa.
Auch von mir, danke.
Ja, also, wir legen mal so richtig los. Ey, Christoph, du bist jetzt also das zweite Mal am Start. Wir haben uns gestern schon übers Streiten unterhalten. Und ich habe gedacht, okay, wir nehmen das jetzt nochmal auf. Und zwar diesmal mit richtigem Sound. Aber vielleicht diesmal, was ganz cool sein könnte, weil wir die Gedanken von gestern schon alle irgendwie parat haben. Einiges besprechen wir vielleicht nochmal. Aber so wie du predigst ja auch manchmal, so wie man das dann verdaut, wenn man einmal gepredigt hat und bei der zweiten Predigt merkt, boah, jetzt ist das irgendwie ganz anders. So, ne? Also mir geht das manchmal so. Geht dir das auch so?
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Und die Gedanken sind schon mal vorsortiert. Also was gestern als wirrer, unzusammenhängender Wust von Dingen über Konflikten rauskam, ist heute feinstes, vorbereitetes Material.
Sehr gut.
Also ich verspreche nichts, aber
wir werden sehen.
Nee, ich sehe darin erstmal jetzt auch eine Chance.
Ne? Ja, ein Stück weit, ne?
Ein Stück weit.
Geil, ja, also pass auf, Christoph. Ich habe schon verraten, du predigst manchmal. Das heißt, du bist Aufsicht im Schwimmbad.
Nee, ja, also auch ein interessanter Gedanke. Nee, ich wohne hier, wo ich gerade sitze, in Wermelskirchen.
Mhm. Willst du das wirklich verraten? Weil wenn dich jetzt Fans stalken oder so.
Ja.
Du meinst Wermelskirchen in Hessen, ne?
Können sie doch. Ihr könnt mich ruhig alles stalken.
Okay.
Also ich wohne in Wermelskirchen im Bergischen Land.
Der Mann ist konfliktbereit. Zwinker, zwinker.
Die Stadt ist sowieso so groß, also. Hier müsst ihr mich erstmal finden. Ne?
Okay.
Nein, also es ist eine ganz kleine Stadt, eine Kleinstadt mit Herz, wie wir so schön sagen. Mhm. Ich wohne hier seit 4,5 Jahren ungefähr und bin angestellt in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, arbeite als Referent für junge Gemeinde, also pastoral mit Jugendlichen, mit Kindern, aber auch ganz viel mit Erwachsenen. Also eine aktive Freikirche, wo viel passiert. Hab noch einen Kollegen an meiner Seite, mit dem es sehr viel Spaß macht zu arbeiten. Und ja,
gut.
So ist das hier.
Aber du bist noch mehr, weil wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man deine Beratung bekommen. Und die ist sogar systemisch, richtig?
So ist es.
Sag noch mal ganz kurz, wie würdest du das definieren? Ich hatte nämlich schon mal die Julia zu Gast, die ist auch systemische Beraterin. Aber was ist so dein Zugang dazu?
Also ich kann euch die Folge mit Julia nur empfehlen. So soll man doch Werbung machen. Ne?
Ja, richtig. Dankeschön.
Ich glaube, das war die Folge 4, wenn ich mich recht entsinne.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, das war
könnte
bestimmt
sein.
Die Folge
4.
Und die hat das super erklärt. Sie hat auch erzählt, dass es bei der systemischen Beratung ganz viele unterschiedliche Bereiche gibt. Dass das nicht einfach nur ein eine festgelegte Sache ist und ich bin weniger in der Lebensberatung oder in der sozialpädagogischen Beratung von Familien tätig, sondern bin in der Supervision und im Coaching vor allem aktiv und in der Organisationsentwicklung. Mhm. Also ich begleite Menschen in ihren professionellen Zusammenhängen, also auf Arbeit sozusagen. Und dort begleite ich Leute, Einzelpersonen, aber auch Teams und ganze Organisationen durch Veränderungsphasen, durch Konflikte, durch Krisen oder durch bei der Suche nach einer neuen Vision oder neuen Ideen.
Alright. Das heißt, man meldet sich bei dir und dann kommst du oder die Leute kommen und ihr legt los sozusagen. Sag mal nochmal, genau. Also Julia hat das ja schon erklärt, aber warum nennt man das systemisch?
Systemisch bedeutet ganz viel. Also professionell würde man vielleicht sagen, dass systemisch der erkenntnistheoretische Hintergrund der Beratung ist. Mhm. Also es ist die Art und Weise zu denken, wie soziale Systeme miteinander funktionieren. Und konkret bedeutet das zum Beispiel, dass man nicht nur mit Einzelpersonen arbeitet, sondern immer das komplette soziale Umfeld mit in den Blick nimmt. Mhm. Also wenn jemand kommt, dann versucht man selbst mit einer einzelnen Person mit auf andere Personen zu gucken. Da gibt es dann so verschiedene Methoden. Es ist aber auch eine bestimmte Grundhaltung. Es ist eine sehr wertschätzende Art der Beratung. Man guckt sehr stark auf die positiven Dinge, auf die Ressourcen, die da sind. Mhm. Man ist lösungsorientiert. Ja, wenn euch das interessiert, kann man alles im Internet nachlesen.
Yes.
Ja, aber ich finde es super toll. Ich finde den systemischen Ansatz, was mich daran begeistert, ist, dass ich ihn als sehr wirksam erlebe. Mhm. Und das finde ich, das überzeugt mich am meisten. Das ist einfach das, was ich schon sehr früh kennengelernt habe und wo ich gemerkt habe, das bringt wirklich was. Mhm. Da kann man wirklich was mit erreichen. Das Leben von Menschen verbessert sich dadurch. Das hilft wirklich, etwas zu bewegen. Und das begeistert mich daran. Und deswegen mache ich das auch unheimlich gerne und bin jetzt schon in der zweiten Weiterbildung da. Und
cool.
Genau. Baue mir da was auf neben meinem Referenten da sein.
Sehr schön. Und du bist noch Papa und Ehemann, richtig?
Das stimmt auch. Ich wohne hier zusammen mit meiner Frau. Wir sind schon ziemlich lange verheiratet und wir haben einen kleinen Sohn, der ist gerade 8 Monate alt, krabbelt hier durch die Bude und will langsam, also was heißt langsam, er will immer aufstehen, er will eigentlich nur stehen die ganze Zeit und eigentlich laufen, aber die Hüfte ist noch nicht stabil genug. Aber
das wird.
Kommt bald, genau. Also der hält uns hier gut auf Trab und das ist sehr schön.
Cool. Ja, und alle drei Bereiche sind natürlich Bereiche, wenn man jetzt über Streit oder Konflikte redet, das findet da auf jeden Fall statt, das erlebst du bestimmt. Ich komme im Prinzip auf dich, weil ich schon länger irgendwie vorhatte, mal über Streiten zu reden. Also ich sag mal eben kurz, wie ich darauf gekommen bin oder warum für mich das ein wichtiges Thema war. Zum einen habe ich das Gefühl, dass ich immer wieder in meinem Arbeitsalltag erlebe, dass das echt eine Herausforderung ist. Ich sag mal direkt am Anfang die gewagte These, ich habe sogar das Gefühl, dass Streiten in Kirche gar nicht so richtig geübt ist, dass wir das irgendwie nicht so richtig können oder nicht so gut können, sagen wir es mal so. Und ich habe mich gefragt, ob das mal was wäre, was man besprechen sollte, wo man sich mal reinarbeitet, gräbt oder drüber nachdenkt. Dann habe ich auch manchmal Reaktionen hier auf den Podcast, wo ich so das Gefühl hatte, boah, ja, das ist eine Herausforderung auf verschiedensten Ebenen, auch digital zum Beispiel. Wie streitet man miteinander? Wie regelt man, löst man Konflikte und so? Und ich fand das ganz spannend. Ich habe so eine Kampagne gefunden von einer christlichen Medienanstalt, die das tatsächlich auch zum Thema gemacht hat. Die hat halt gesagt, für eine bessere Streitkultur, weil da ging es dann um so Themen wie Mobbing und digitale Gewalt und auch ja, sowas, alles, was rund um Shitstorm und ja, wie man im Netz unterwegs ist und so zu tun hat. Genau. Und dann habe ich gedacht, ich brauche jemanden, mit dem ich mal darüber sprechen kann. Und dann bist du mir eingefallen, weil ich nämlich gedacht habe, du als Berater, aber auch jemand, der diesen Arbeitsalltag jetzt von mir auch nachvollziehen kann und so, und auch jemand, der in Beziehung steht. Ich nehme an, du hast ja auch Freunde oder so.
Ich glaube ja.
Genau. der könnte mit mir mal darüber sprechen. Und dann haben wir uns kurz angefunkt und du hast gesagt, tatsächlich habe ich da auch, oder du hast auch was da in deiner, mit deinen Jugendlichen irgendwie mal auch was zu gemacht, ne?
Ja, wir haben jetzt hier vor ein paar Wochen uns tatsächlich lustigerweise mit dem Thema beschäftigt. Also ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema, immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dich so Themen so immer länger mal begleiten.
Ja.
Und man, irgendwann sammeln sich so ein Berg Notizen dazu an. So ist das bei mir. Und letztens habe ich mal so gebündelt so einen Themenabend dazu veranstaltet. Weil da gab es den Wunsch, sich mal drüber zu unterhalten, weil da war gerade das TV-Duell von Trump und Biden im Fernsehen gelaufen. Ja. Das erste, wo sich alle das gemutete Mikro gewünscht hätten. Und wo
was
alle
jetzt
hinterher
ja
gesagt
soll,
haben.
Ne?
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Genau.
Aber wo ist auch schon interessant, dass man so eine Regulation braucht bei den Menschen, die das Land führen sollen.
Ja, habe ich auch gedacht.
Da haben auch alle hinterher irgendwie gesagt, okay, also ist schon krass, so kann es eigentlich nicht gehen. Wie geht denn das eigentlich stattdessen?
Okay.
Und genau.
Bist du gut im Streiten?
Weiß ich nicht. Wann ist man gut im Streiten?
Da haben wir gestern tatsächlich auch so drüber angefangen nachzudenken, ne?
Genau.
Tja, wann ist man gut im Streiten?
Also, wir haben ja gestern so ein paar Eckpunkte schon mal.
Ja, sag doch noch mal. Mir fällt gerade echt nicht mehr ein. Also, ich weiß, dass ich versucht habe, das zu beantworten, ob man gut im Streiten ist. Und ich weiß, dass ich sofort irgendwie darüber nachdenken musste, dass das Schwierige, was mir als allererstes einfällt im Streit, ist, dass man meistens auf aufgewühlte Emotionen oder Aggressionen oder auch Abwehrmechanismen von Menschen oder so trifft. Und dass das einfach erstmal schwierig ist, damit umzugehen.
Ja.
So. Dementsprechend wäre gut, vielleicht zu sagen, man kann damit umgehen oder so.
Ja. Aber was? Oder ob man vielleicht, dass man Wege aus diesen Abwehrmechanismen herausfindet. Also man sagt eigentlich, dass man keine kreativen Konfliktlösungen findet, wenn man sich noch in diesem Modus von Kampf und Flucht befindet. Also der Körper reagiert ganz normal in einem Konflikt mit den eingespeicherten Mustern, die man hat, die irgendwie auch biologisch in uns ticken. Das autonome Nervensystem bringt uns in Kampfbereitschaft, wenn wir uns bedroht fühlen. Das ist in vielen Streits und Konflikten, was nenne ich denn, Mehrzahl von Streiten, ist das jedenfalls auch so. Da sich selber zu kennen und gute Wege rauszufinden, ist, glaube ich, ein großer Teil. Denn dann wird es möglich, wie, ich sag mal, erwachsene und reife Konfliktlösungen zu finden. Das ist allerdings je nach Situation teilweise auch extrem schwierig. Aber für den Alltag, glaube ich, sehr gut. Dann glaube ich sowieso ein Interesse daran zu haben, dass man kreative Konfliktlösungen miteinander sucht und findet. Also, dass man das gemeinsame Zusammenleben, die Beziehung hoch priorisiert und sagt, wir wollen gerne eine Lösung finden. Also wir wollen gar nicht im Streit verbleiben. Das ist schon mal die erste gemeinsame Sache, wo man an einem Strang ziehen kann. Ja, ich glaube, das sind so schon mal so zwei extrem gute Sachen. Wenn man das hinbekommt, dann ist man schon richtig weit, würde ich sagen. Und ob ich jetzt darin gut bin, ich glaube mal mehr, mal weniger.
Okay.
Wie ist denn bei dir?
Ich bin total gut darin.
Das habe ich mir gedacht.
Nein, ich bin, mich beschäftigt das Thema auch deshalb, weil ich merke, ich lerne das auch. Ich stelle fest, so würde ich das formulieren, es gibt Menschen und Situationen, in denen ich das gut kann. Und es gibt Situationen, wo ich merke, boah, jetzt versage ich hier total und bin dann eher dabei zu überlegen, woran liegt es eigentlich und wieso fällt mir das da und da total schwer und da kann ich das aber total gut so, ja. Aber ich glaube, das hat auch sehr, also wie gesagt, das hat dann so eine individuelle Ebene auch oder so, dass man das gar nicht jetzt so pauschal sagen könnte. Aber deswegen wäre meine Antwort wahrscheinlich auch so deine. Ich finde es nur interessant, dass es offensichtlich bei Streit ja kein Rezept gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, wir tragen jetzt alle so ein einlaminiertes Kärtchen mit uns rum, wenn ein Konflikt kommt, holen wir das raus und dann lösen wir das so. Sondern
genau,
du hast,
Klassenregeln.
Ja, genau. Du hast halt schon gerade gesagt, Kreativität könnte ein Teil davon sein, der nötig vielleicht auch ist oder so. Genau. Und ich glaube, was mich tatsächlich zuallererst interessieren würde, du hast ja, also mal angenommen, da kommt jemand zu dir oder so zwei Leute und sagen, wir wollen einen Streit klären. Wie würdest du das machen, dass die Leute zu so einem Punkt kommen, dass sie sagen, so, und jetzt wollen wir es wirklich lösen? Also, weil das fand ich gestern interessant, als wir darüber geredet haben. Du hast noch ein paar coole Sachen gesagt, die einem auch vielleicht helfen, so wenn man, was weiß ich, mit einer Freundin, mit einem Freund streitet oder was auch immer in einer anderen Beziehung. Weil man findet, also ich finde, man bleibt da oft stehen. Also es geht oft so wirklich dann bei so einer Sache erstmal nicht weiter. Das sind so Hardcore-Sätze wie, wenn du mir so kommst, brauchen wir gar nicht reden. Oder warum bist denn du so aggressiv? So, ja.
Ja, ja, ja. Genau. Warum bist du so aggressiv?
Genau.
Ja. Ja, ich finde, das ist eine schöne, konkrete Situation, die man sich so vorstellen kann. Zwei Leute kommen und haben ein Problem mit einem Konflikt, den sie haben. Und in einer Beratungssituation würde ich erstmal, also man fängt an zu sprechen und ein bisschen zu hören. Und als erstes ist es, glaube ich, einfach wichtig abzuklären, an welcher Stelle sich dieser Konflikt gerade schon befindet. Mhm. Weil die meisten Menschen, die in einem Konflikt sind, der eigentlich Hilfe von außen braucht, kommen deutlich zu spät in eine Beratungssituation, wo vielleicht schon mehr kaputt gegangen ist, als eigentlich vielleicht nötig gewesen wäre. Es gibt einen Menschen, der heißt Friedrich Glasel, der hat sich sehr viel mit Konflikten beschäftigt und hat für Konflikte Eskalationsstufen entwickelt, herausgearbeitet, wo er sagt, an diesen Stufen kann man in der Regel, natürlich ist es ein Modell, bildet nie die Wirklichkeit ab, aber es hilft, an diesen Stufen kann man sehen, wie sich ein Konflikt entwickelt. Mhm. Und es fängt an mit einer Verhärtung, das sind 9 Stufen, mit einer Verhärtung, dann irgendwann bilden sich Koalitionen. Man sucht Leute, die an der eigenen Seite kämpfen, man schafft Fakten und es gibt im Prinzip irgendwann den Punkt, und zwar schon bei Stufe, zwischen Stufe 3 und 4, wo man aus dem Konflikt ohne Hilfe von außen in der Regel nicht mehr herauskommt.
Okay.
Weil man eine empathische Person von außen braucht, die einen aus diesen Mustern von Kampf und Flucht sozusagen wieder herausführt.
Mhm.
Weil man da so tief drin steckt und sich gegenseitig wieder ansteckt mit diesen Dingen und sich selber so bedroht fühlt und die eigenen Bedürfnisse nicht ernst genommen werden, dann, dass man da alleine normalerweise nicht wieder rauskommt. Mhm. In den seltensten Fällen. Und dann endet diese Eskalationstreppe auf Stufe 9 und die heißt gemeinsam in den Abgrund. was ich ein bisschen auch zum Schmunzeln finde, aber es ist eigentlich ziemlich traurig.
Ja.
Weil die beschreibt, dass einem das eigene Wohl weniger wichtig ist als der Schaden des anderen.
Mhm.
Also man ist bereit, sich selber zu opfern, solange der andere mitgeopfert wird. Und das ist sozusagen der letzte Schritt, wenn der Konflikt eigentlich danach kommt nichts mehr.
Okay.
Das ist der tiefste Konflikt, den es gibt. Und zwischen Stufe 5 und 6 6 und 7, sagt man, da ist der Punkt erreicht, wo eine Trennung notwendig ist, weil die Beziehung so stark verletzt ist, dass man nicht wieder zusammenkommen kann in der Regel.
Mhm.
Und dort braucht man auch nicht mehr nur eine moderierende Hilfe von außen, sondern so eine Art Schiedsrichter, zum Beispiel ein Gericht oder irgendjemand, der klare Regeln von außen gibt, an die sich beide halten müssen, um diesen Konflikt wieder zu klären.
Und
das ist jetzt, wenn jetzt diese beiden vor mir sitzen, ist es natürlich unheimlich wichtig zu gucken, wo sind die denn gerade.
Ah, okay.
Ne? Mhm. Also manche kommen halt zu spät und dann merke ich vielleicht auch als Berater, ich kann hier eigentlich gar nicht mehr viel machen oder es ist schon sehr viel geschehen und das ist natürlich sehr viel extremer. In den meisten Fällen ist es nicht so. In den meisten Fällen kann man irgendwie schon noch gut miteinander arbeiten. Aber du wolltest, glaube ich, eine Frage stellen?
Nee, meine Frage war ja, wie schafft man das, quasi diese ersten, diese emotionale Aufgewühltheit, eine Reaktion oder krasse Emotionen oder so, wie könnte man das schaffen, da ja, das zu handeln, sagen wir es mal so, ja? Also ich frage mich ja einmal, wenn jetzt jemand zuhört oder vielleicht für sich überlegt und sagt, ich komme da gar nicht drüber hinweg, ich komme gar nicht zu so einer Konfliktlösung oder vielleicht in einem Streit ist, wie kommt man da mit dem Gegenüber hin? Und eine Antwort war jetzt von dir zu sagen, erstmal ist wichtig zu gucken, wo steht man da eigentlich? Also was ist hier gerade quasi unser Miteinander oder sowas so, ne?
Genau. Ja, und das nächste ist, erstmal zu fragen, was die überhaupt wollen, wenn sie bei mir sind. Mhm. Und normalerweise, oder wenn es gut läuft, kommt von beiden dann der Wunsch, dass dieser Konflikt gelöst wird. Und das ist der erste, habe ich glaube ich gerade auch schon mal gesagt, das ist der erste Common Ground, nennt man das. Mhm. Das erste gemeinsame Interesse, über das man die beiden Parteien wieder miteinander verbinden kann. Mhm. Und wo man sagen kann, okay, wir können jetzt hier uns natürlich zu Tode streiten, aber sie wollen ja den Konflikt lösen. Mhm. Ne? Und wenn das einmal geklärt ist und beide das ausgesprochen haben, dann ist das schon mal etwas, was eine ganz starke Unterbrechung ist für das normale Verhalten im Alltag. Und Unterbrechung bringt Veränderung. Mhm. Und dann kann man weitermachen. Und normalerweise sind die Leute ja nicht völlig aufgebracht, wenn sie bei ihm ankommen und in ihrem größten Panikmodus, wenn das passiert, dann muss man natürlich gucken, man braucht dann Abstand, man muss dann vielleicht mal Pause machen, einzeln spazieren gehen, zur Ruhe kommen, die eigenen Gefühle mal ein bisschen darauf hören. Es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, dass diese Gefühle nicht schädlich sind, sondern die sind dafür da, das sind Lebenserhaltungssysteme, in Anführungszeichen, oder das hört sich jetzt so krass an, aber die sind einfach dafür da, dass wir Menschen auf uns hören und auf uns achten und dass wir, so sorgen wir unterbewusst und unbewusst für unsere eigenen, für uns selber und für unsere eigenen Bedürfnisse.
Ja.
Und das erstmal wahrzunehmen, das ist gut, das hat eine Funktion, das darf auch da sein, das ist auch normal, dass man sich ärgert, es ist auch normal, dass man darüber traurig ist, wenn man über etwas streitet. Und wenn das einen Platz bekommt, dann ist es irgendwann vielleicht ein bisschen leichter zu sagen, es gibt aber auch noch eine andere Stimme in mir drin, die jetzt mal versucht, ein bisschen darüber zu sprechen.
Ja.
Ohne in diese Kampf- und Fluchtmuster abzugleiten. Und dann hilft es unheimlich, dass man Menschen darin begleitet, dass sie sich gegenseitig wieder zuhören und wieder verstanden fühlen. Mhm. Das lernt man irgendwie schon ich habe das schon im Studium gelernt, Theologiestudium sogar. Mhm. Aktives Zuhören ist gut für Gesprächsführung. Mhm. Das hilft, Empathie zu fördern. Also,
ist ja witzigerweise total verpönt, ne? Also ich kenne das.
Was denn?
Ja, aktives Zuhören, das ist, ich kenne das schon von Leuten, wenn ich sage, komm, wir machen das mal zusammen, also in der Seelsorge oder Beratung, dass dann Leute sagen, also ich habe verstanden das, also das ist quasi so, sie kennen es irgendwoher, sie haben es irgendwie gehört und sie geben dem jetzt nicht so eine Wertschätzung, ja, und man muss sie einladen, sich dem Ganzen nochmal offen zu stellen oder sowas, ja.
Genau.
Ja. Aber
also es fühlt sich an wie so ein weichgespülte Sozialpädagogen.
Ja, genau. Dabei ist es sehr wirksam, also das ist definitiv
genau.
So. Ja.
Genau, und ich glaube, es ist auch ein Schutzmechanismus, weil in diesen Dingen, also das so abzuschmettern, ist eine Form, das nicht machen zu müssen.
Das stimmt. Die wollen also, gar nicht zuhören, ne?
Ja. Ja, es ist nämlich gar nicht so angenehm, dann wirklich mal zuzuhören. Und das ist richtig anstrengend. Und das dann nochmal mit den eigenen Worten vielleicht zu wiederholen, was jetzt mein Gegenüber gerade sich von mir wünscht oder gesagt hat, dass, also ich kann mich an Beratungssituationen erinnern, wo man wirklich oft nochmal nachfragen musste. Gesagt hat, okay, jetzt wiederhol doch nochmal, bevor du jetzt selber wieder antwortest. Kannst du das jetzt nochmal mit deinen Worten sagen? Nee. Okay, dann bitte hör noch einmal zu. Und dann das immer wieder zu sagen. Aber der Moment, wenn du dann von deinem Konflikt gegenüber das einmal hörst, dass er wirklich verstanden hat, worum es dir gerade geht und dass die deine Bedürfnisse mit seinen Worten aus seinem Mund zu hören oder aus ihrem, das ist was unheimlich Tolles und das ist meistens dann schon der Wendepunkt, denn man streitet sich ja oft über Sachen, jedenfalls ist das die Illusion, aber in Wirklichkeit liegt darunter ja unsere Beziehung zueinander. Und auf der Beziehungsebene ist es so hilfreich zu wissen, ich werde wahrgenommen als Mensch. Ich werde hier nicht entwertet oder ich bin nicht abgelehnt, sondern als Mensch werde ich angenommen. Wenn das passiert, dann kann ich auch in der Sache mit jemandem unterschiedlicher Meinung sein. Und dann können wir aber, weil ich weiß, auf der Beziehungsebene stimmt etwas, da ist etwas gut, dann kann ich wirklich in diesen Modus gehen zu sagen, okay, dann lass uns jetzt mal konkret gucken, wie man jetzt mit diesem Problem umgeht.
Ich habe, als wir gestern auch geredet haben, auch gedacht, was ist denn so, was ist denn die Überschrift so? Und das, da hilft jetzt wirklich, dass ich eine Nacht hatte, drüber zu schlafen, weil ich habe halt gedacht, eigentlich ist es in beiden Fällen, egal ob wir als Menschen in Konflikten oder Menschen, die bei Konflikten mit dabei sind oder sogar helfen, beraten, es ist erstmal wichtig zu gucken, was ist überhaupt da? Also ganz simpel gefragt, weil entweder sind aufwühlende Emotionen da, die brauchen in irgendeiner Form ein Handling oder eine Versorgung, sagt man.
Einen Platz.
Einen Platz, so, ne? Oder auch manchmal eine Rechtfertigung, ne? Also weil viele Leute dann innerlich sagen, ja, ich bin total sauer, aber eigentlich will ich es ja nicht sein, so, ne? Oder ich darf es ja nicht sein oder was auch immer.
Genau.
Ja. Und wenn das da ist, dann ist es da. Also du hast es gestern auch so zu Konflikten gesagt, zunächst einmal. Konflikte sind einfach da. Also das ist nicht so, dass man das irgendwie eingeimpft kriegt oder wenn es ganz schief läuft, dann kommt ein Konflikt, sondern die kommen immer wieder im Leben. Aber das gilt auch für Emotionen. Finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, da haben wir auch echt noch ein Stück Arbeit so als Menschheit vor uns, dass wir da noch mal mehr drauf zugehen und das ist irgendwie noch mal anders verstehen lernen sozusagen, weil es viele Mechanismen und auch Dinge in unserer Gesellschaft gibt, die das irgendwie komisch verqueren. Aber Überschrift, wie gesagt, was ist da? Und wenn dann aber sowas da ist wie auf einmal ach, jetzt wollen wir uns beide verstehen und das mal rausarbeiten oder wir haben eigentlich ein gemeinsames Ziel, nämlich das hier zu klären oder so. Wenn das auch da ist, das ist ja so wertvoll und das ist oft ja eigentlich echt auch so ein ganz schöner Moment, wenn man das selber erlebt. Also wenn man das Gefühl kriegt, verstanden zu werden oder auch wenn man andere sieht, wie sie sich verstehen. Das sind schon goldene Momente, ne? Das ist ja richtig schön.
Total, total. Und es ist für Beziehungen oft der Wendepunkt. Würde ich echt sagen. Und auch für Konflikte oft der Wendepunkt.
Ja.
Weil, ja, wie gesagt, man darf ja in der Sache unterschiedlicher Meinung sein und es kommt immer wieder vor, dass Bedürfnisse in Widerspruch geraten.
Ja.
So würde ich das mal beschreiben. Also, dass wir Bedürfnisse haben und ein Gegenüber hat auch ein Bedürfnis und das ist im Widerspruch und dann kommt es zum Konflikt und wir fühlen uns nicht ernst genommen oder bedroht oder wollen unsere Interessen durchsetzen oder was auch immer. Das ist ganz normal, das gehört zum Leben dazu, das gehört auch zu jeder Beziehung dazu. Eine Beziehung ohne Konflikte ist tot. Es gibt keine gesunden Beziehungen ohne Konflikte. Die Sache ist, man will nicht konfliktlos leben, sondern man will konfliktfähig werden. Ich jedenfalls. Das wäre, glaube ich, ein schönes Ziel. Und ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. In der Welt, in der wir leben, ist das tatsächlich nicht der oberste Punkt. Also ich finde, oft gibt es so dieses Ding, ja, hier geht es ja nur um eine Sache.
Ja.
Wir diskutieren hier ja nur über so eine Sache, ne? Ist ja klar. Ja, ja. Also da brauchen Sie sich ja jetzt nicht so angegriffen fühlen. Es geht hier ja schließlich nur um eine Sache.
Können wir mal sachlich bleiben. Wirklich, ne?
Genau, genau. Und es gibt eigentlich keine Sachlichkeit in Konflikten, weil wir immer als ganze Menschen dort mit unserem ganzen Sein in so eine Frage eintreten. Und dann gibt es, wie du auch gesagt hast, so Abwertung von Emotionen, ja, mit dem kannst du ja nicht reden, der dreht immer so auf oder was auch immer. Oder irgendwelche, was auch ein beliebtes Muster ist, Konflikte nicht anzusprechen und Konflikte ja unbearbeitet zu lassen und mit der Annahme, oder dann haben die Leute die Idee, dass, dass dadurch der Konflikt sich schon irgendwie erledigen wird. Also, und das ist definitiv nicht der Fall. Ein Konflikt wird, kann nur gelöst werden, wenn er angesprochen wird.
Ja, das ist so wahr.
Ein Konflikt kann nur gelöst werden, wenn, also man spricht von kalten und von heißen Konflikten. Ein kalter Konflikt ist ein Konflikt, der im Untergrund schwelt, aber der nicht thematisiert wird, und ein heißer Konflikt wird angesprochen. Und nur ein heißer Konflikt kann geklärt werden. Und man kann Konflikte heiß machen. Und umso früher man sie heiß macht, umso, ja, am besten nicht auf Stufe 4, sondern auf Stufe 0 direkt die Sachen ansprechen. Mhm. Am selben Tag sofort mit jemandem sprechen, ist ein total guter Wert, um im Leben nicht weniger Konflikte zu haben, aber Konflikte mit entspannterer Intensität vielleicht zu haben.
Ja, wobei, ich würde leicht widersprechen, ich kenne das zumindest von mir auch, dass es mir selber gut tut. Ich sag mal, ich würde wahrscheinlich in Stufe 0 bleiben, aber erstmal dafür zu sorgen, dass ich mich mal sortiere und sage, okay, warte mal, jetzt hat mich das mega ärgerlich gemacht, und jetzt gerade würde ich diesen Konflikt wahrscheinlich, wenn ich in der Situation mit der Person bin, auf Stufe 3 sofort eskalieren und sagen, du bist ja einfach ein totales Arsch. Aber dann wiederum, wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, merke so, ich muss das nochmal ansprechen, tatsächlich die Gespräche schon besser waren. Ich halte das auch schwer aus, weil ich bin jemand.
Ja, auf jeden Fall. Also es muss nicht derselbe Tag sein, aber einfach frühzeitig sich darüber klar werden und über den eigenen Schatten springen und ja, einfach offen sein und auch davon ausgehen, dass die meisten Dinge sich viel schneller klären, als man vielleicht gedacht hat.
Ja, das finde ich gut. Also auch wirklich diese Frage mitzunehmen, was ist eigentlich gerade da? Für sich selber, also ganz individuell, aber auch irgendwie in der Situation. Ja. Und wie gesagt, auch bei Arbeitskollegen irgendwie, was passiert hier eigentlich gerade so? Wenn man sich diese Frage mal stellt, das kann schon helfen.
Total.
Ich fand das auch interessant, du hast ja gerade gesagt, ja, es gibt halt viele Dinge, die machen das dann irgendwie, die veranlassen uns dann manchmal irgendwie echt, das gar nicht anzugehen oder so. Ich habe noch gedacht, deswegen heißt diese Folge Streitkultur, dass das tatsächlich auch gesellschaftlich ein Tabuthema ist. Das war mir gar nicht so bewusst, aber mir fallen dann immer so Floskeln ein, ne? Zum Beispiel, nee, das machen wir jetzt nicht, das gibt sowieso nur Streit. Das kennt jeder von uns, diesen Satz.
Es gibt nur Ärger.
Es gibt nur Ärger. Und wo ich so merke, das ist tatsächlich eine Denkweise in unserem Mindset, die ist total verkehrt. Also dieses, wenn auf der einen Seite sozusagen der Erfolg steht und auf der anderen Seite der Streit, dann würden wir wahrscheinlich sagen, nö, man kann auch durch Streit Erfolg haben, oder?
Also ich würde sagen, wenn es wirklich um existenzielle Themen geht, die, wo wirklich schon ein Konflikt da ist. Also es gibt ja auch Situationen, ich kenne das besonders aus Kirchen und Gemeinden, wo Konflikte nicht notwendig sind oder man noch aufschieben kann. Zum Beispiel bei Positionierungsprozessen.
Ja,
wo man schon sich die eigene, auch aus einer Leitungsposition, die eigene Kirche und Gemeinde mal angucken kann und gucken, ist die jetzt gerade überhaupt in der Lage oder fliegt dann wirklich alles auseinander, wenn wir das Ding jetzt auch noch auf den Tisch holen. Das finde ich ist was anderes, aber wenn wirklich schon ein Konflikt da ist, also er ist schon kalt.
Also ganz kurz, damit Leute sich das vorstellen können. Mal angenommen, du willst mit der Gemeinde darüber reden, wie man Bibel liest, wie ihr als Gemeinde zu Homosexualität steht und Sexualethik im Großen und Ganzen und ob ihr sozusagen.
Einfach so ein, zwei kleine
Themen. Ja, genau. Und ob ihr eigentlich davon überzeugt seid, dass die Frage der Jungfrauengeburt sozusagen wörtlich zu beantworten ist oder was auch immer. Und das alles drei zu nehmen, das wäre so eine Situation, wo du sagen würdest, könnte man sich fragen, ob man eher ein Konfliktfeld sich vornimmt nach dem anderen oder so? Meinst du so?
Ja, genau. Also. Oder die Frage stellen, ist es überhaupt notwendig? Mhm. Also warum müssen wir uns jetzt wirklich mit diesem Thema beschäftigen?
Okay.
Und brauchen wir eine Positionierung? Mhm. Ist, finde ich, auch eine wichtige Frage.
Mhm. Okay.
Und wenn ja, warum?
Ja.
Oder was ist der Grund, warum wir die jetzt uns wünschen? Mhm. Und erfahrungsgemäß würde ich sagen, dass Positionierungsprozesse immer dazu führen, dass Menschen die Gemeinschaft verlassen. Mhm. Und manchmal ist das notwendig. Mhm. Manchmal muss man das machen. Dann geht es nicht anders. Und manchmal braucht man das auch gar nicht. Und wenn man 6 Jahre weitergegangen ist oder 7 miteinander und sich noch besser kennt und ein größeres Vertrauen da ist, dann kann man mal über sowas sprechen und so. Also das kommt halt ein bisschen drauf an. Aber du hast ja gesagt, was ist da? So. Und wenn dieses Thema brennt und man muss es angehen, weil sonst wird der Schaden eventuell noch größer, dann muss man es machen, klar, keine Frage. Und dann muss man es angehen und dann muss man es anpacken, aber mir ist das jetzt nur gerade eingefallen, also ich finde, es gibt da noch eine Differenzierung dieses, da, lass uns das nicht machen, das gibt nur Ärger.
Ja, ja, ne.
Also man kann ja sagen, ich gebe jetzt mal ein provokantes Thema einfach nicht rein, weil das gibt nur Ärger, dann ist das vielleicht sogar Weisheit.
Ja.
Und bei manchen, bei Konflikten ist es keine Weisheit, sondern ist es schwierig, die nicht anzugehen, weil man den Angst vor dem Ärger hat. Aber der Ärger ist schon da und der wird immer größer, wenn man es nicht angeht.
Ja. Also vielleicht sagen wir mal so, nach dieser Neujustierung, wenn du dich einem Konflikt nicht stellst aus Angst vor Ärger, das sollte nicht die einzige Frage oder die einzige Motivation sein. So, ne? Weil das eine ist natürlich ein Blick so strategisch drauf oder auch politisch oder vielleicht auch irgendwie weise, Menschen im Blick zu behalten, zu sagen, was verträgt man? Kann man, glaube ich, auch mit sich selber machen. Was kann ich mir eigentlich gerade alles zumuten?
Auf jeden Fall.
Und genau. Das andere ist aber auch, nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und alles wegzuschieben, einfach nur, weil es anstrengend ist oder so. Weil wenn die Frage da ist, dann stellt sie sich. Und wenn sie sich unterbewusst oder unterschwellig stellt, ist es unter Umständen schlimmer, als wenn wir es besprechen, auf den Tisch legen und behandeln sozusagen.
Okay. Genau.
Gut, aber wir waren an der Frage sozusagen, wie werde ich konfliktfähig? Du hast es gesagt, das wäre so dein Ziel. Eigentlich wäre das cool, konfliktfähig zu sein. Die Frage, was ist da, wäre da. Dann vielleicht auch so diese Frage, stelle ich mich dem Ganzen oder ne, habe ich irgendwie Angst davor sozusagen? Was würdest du noch sagen, was macht einen konfliktfähig?
Ich glaube, es ist super wichtig, eine eigene Haltung sich anzugewöhnen, dass man auf Bedürfnisse hört. Dass man das, was man in einem Konflikt sieht, das sind meistens nur Symptome, Konfliktverhalten, Muster, die wir in unserer Kindheit oder irgendwann gelernt haben, die wir abspulen. Aber dahinter steckt eigentlich immer ein Bedürfnis. Ich habe ein Bedürfnis und wenn ich Zugang dazu bekomme, das zu formulieren, dass ich sagen kann, ich war so sauer, weil ich habe mir gewünscht, dass das und das ist. Oder wenn man jetzt, keine Ahnung, in der Partnerschaft das sagen kann, ich war so sauer auf dich, ich habe mich so und so verhalten, weil ich habe mir so gewünscht, dass du das und das machst, aber stattdessen hast du das und das gemacht, das hat in mir das ausgelöst und deswegen habe ich mich so verhalten. Also, dass man das Verhalten, die eigenen Gefühle und die eigenen Bedürfnisse lernt zu unterscheiden und darauf zu hören und vielleicht auch beim Gegenüber dran zu denken, dass ja jeder Mensch das hat. Und dass es einen sehr, sehr guten Grund gibt, warum jemand so ausrastet oder mich schneidet oder was auch immer.
Ja,
und dass man darüber sprechen kann.
Vor allen Dingen kann man das auch, also ich glaube, es ist Gutes bei sich selber zu tun, also zu fragen, was Bedürfnis wäre ja, was brauche ich eigentlich gerade hier so? Oder was brauchte ich eigentlich, sodass ich das und das und das getan habe? Ne? Also sozusagen, genau. Ich habe eigentlich dir den Kuchen weggenommen, weil ich total Hunger hatte. So jetzt ganz blöd gesagt, so ja. Und die andere Person sagt aber, boah, krass, dass du dich in dieses Verbrechen von Diebstahl so reingibst sozusagen, ja, und versteht es überhaupt nicht so, ja, und sagst, naja, ich hatte aber Hunger, so. Also ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht.
Ja. Aber dann kann man ja vielleicht sagen, ich hätte mir gewünscht, dass du das vielleicht mit mir absprichst, genau. Weil ich hätte auch gerne etwas von dem Kuchen gehabt.
Genau.
Und deswegen bin ich jetzt sauer, weil der Kuchen ist weg und ja, das ärgert genau. mich.
Und ich meine, das sagt sich auch so leicht, weil es klingt halt alles so wie im Reagenzglas oder so, aber tatsächlich ist es total wahr. Also, dass es einen weiterbringt zu überlegen, was ist denn bei mir? Und was ich sagen wollte war, finde ich auch ganz interessant, mal zu überlegen, was ist vielleicht beim anderen? Ich muss mir da nicht den Kopf drüber zerbrechen, glaube ich immer, aber ich kann zumindest ja mal nachfragen, so, warum hast du das gemacht? Oder was steckt denn bei dir dahinter? So, ja, weil es nicht immer so ist, dass man auch in Konflikten hundertprozentig nur einen mitbekommt aus Bosheit. So, ne? Also das ist ja oft so in unserer Fantasie. Das ist so, das macht er ja nur, weil er mich doof findet oder so. Muss nicht sein. Ja. So. Muss echt nicht sein.
Nee, auf keinen Fall. Und ich kann auch da nur empfehlen, nachzufragen. Also selbst wenn man sich eigene Ideen darüber fantasiert, warum die andere Person vielleicht welches Bedürfnis dahinter stecken könnte, dann ist das immer noch die eigene Sichtweise und auch ziemlich vereinnahmend. Mhm. Eine wirkliche Beziehungsstabilisierung, Beziehungsaufbau passiert eigentlich dann, wenn man wirklich mal nachfragt. Und du hast jetzt so gesagt, das ist so nach dem Reagenzglas, das klingt so nach dem Reagenzglas, aber es geht aus meiner Sicht nicht anders. Es sei denn, man fühlt sich in dem Konflikt wohl. Ne, das kann natürlich auch sein. Es gibt auch Beziehungen, die in einem bestimmten Level von Konflikten einfach sehr stabil sind. Es gibt so einen Spruch, stabile Probleme schützen vor Wachstumsschmerzen. finde ich sehr treffend. Das kann natürlich auch sein, dann gibt es aber auch keinen Druck und dann werden diese Menschen auch nie irgendwann sagen, wir möchten das aber gerne lösen, ja. Nur in einer bestimmten Drucksituation. Aber wenn man den Konflikt lösen möchte und wenn das irgendwann nicht mehr so gut auszuhalten ist und man traurig darüber ist und man sich Besserung wünscht, dann ist es so wohltuend und so gut, aus dem Konfliktverhalten rauszukommen und auf diese Bedürfnisebene zu kommen und einfach mal zu hören, was eigentlich wirklich das Problem ist. Also das sage ich auch aus eigener Erfahrung.
Nee, da stimme ich auch absolut zu. Ich meinte das mit dem Reagenzglas auch nur in dem Sinne, dass ich glaube, wenn man das hört, dann und wirklich in einem Konflikt ist, dass man dann immer so denkt, ja, das ist ja leichter gesagt als getan. So, ja. Weil
total. Man halt und ab einer bestimmten Stufe geht das auch nicht mehr. Muss man auch einfach sagen. Dann braucht man jemanden, der einem dabei hilft. Aber ich sag mal, so einen ganz normalen Alltag. Stress mit den Kollegen, Stress mit, bin hier gegen den Tisch gedonnert, Stress mit Partner, Partnerin, Kindern. Da hilft das sehr. Ja,
das glaube ich auch. Okay, ich würde mit dir nochmal auf eine andere Ebene gehen wollen, weil, also, die Folge heißt Streitkultur. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich so eine Gedankenthese habe, ist ja eher so ein Arbeitstitel, dass gerade in Kirchen und auch wir Christen sozusagen, dass wir das irgendwie nicht so gut können mit dem Streiten. So. Ich würde mal interessieren, was du dazu denkst. So. Ich sag dir aber auch, warum ich darauf komme. Also, es geht jetzt nicht einfach nur darum, mal so eine doofe Idee von mir hier durchzudenken, sondern ich habe gerade so auch in der Recherche zum Beispiel interessante Bibelstellen auch gefunden. Also zum Beispiel, warte, ich lese es mir eben vor, Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also ich glaube, dass es in unserer Bubble und auch in unserem Glauben ja ein großes Ideal gibt, nämlich sich nicht zu streiten, weil das ist das Gegenteil von untereinander Liebe haben. Also miteinander immer gut zu sein, Streit quasi zu vermeiden. So. Und vielleicht hört man das schon raus, ich finde das, also es ist irgendwie auch nicht richtig, so, da haben wir gestern ja auch ein bisschen drüber gesprochen.
Ich habe mich schon aufgeregt.
genau. genau. Aber mich würde das mal interessieren. Also, was denkst du so zu dieser Arbeitsthese und zu diesem Gedanken, dass wir da echt noch was nachholen müssen?
Ja, also ich sehe das auf jeden Fall nicht so, dass Liebe im Widerspruch zu Konflikten steht. Sondern Konflikte gehören zum Leben dazu, gehören in jede Beziehung rein, sind gut und sind erstmal da und wollen gelebt und durchlebt werden. Und Liebe ist aus meiner Sicht die Haltung oder das Grundgefühl oder das Grundparadigma für alles, fürs ganze Leben und eben auch dafür, wie man durch Konflikte geht. ich kann mir das nur so erklären, dass Menschen, oder ich habe so eine Idee vielleicht, so könnte man sagen, dass das von einer bestimmten Form vom Gottesbild herkommt, dass Gott eben der liebe Gott ist, mhm, der immer toll ist und immer heilig und super und alles richtig macht und dass man, wenn man nur auf ihn vertraut, eigentlich auch alles immer in bester Ordnung ist und dass, wenn Gott dann so liebt und sein Wesen Liebe ist, wie wir ja mhm sagen, dass das dann auch für uns bedeutet, so miteinander umzugehen. Ja. Und das finde ich, ja, das erlebe ich einfach anders. Ich erlebe Gott anders. Mhm. Ich erlebe auch die Beziehung von Gott zu dieser Welt anders. Mhm. Also wenn man versucht, ohne Konflikte durchs Leben zu kommen, dann wird man damit wahrscheinlich scheitern oder eine ganz große Lebensdimension an Tiefe verlieren. Mhm. Weil man in vielen Beziehungen nicht weiter vorankommt. Ja.
Was ist deine Idee dazu, dass Gott auch in Konflikt mit uns steht?
Ja, also ich meine, die ganze christliche Sichtweise und die ganze christliche Geschichte handelt ja davon, mhm, dass Gott uns geliebt hat, wie Paulus sagt, als wir noch Feinde waren. Mhm. Dass die Menschen Gottes Gegner sind und an vielen Stellen, selbst als Christ, man Bewegungen in sich drin hat, Dynamiken in dieser Welt hat, an deren Teil man ist oder die man auch selber verkörpert, die gegen Gottes Willen oder gegen seine Liebe, gegen seine Zuwendung mhm handeln, die mit Füßen treten, mhm, jetzt sage ich mal nur auf der Beziehungsebene, mhm, dass diese Welt, glaube ich, an vielen Stellen sehr eigenständige, destruktive Wege eingegangen ist, die Gott nicht gefallen, an denen er leidet, mhm, an denen viele Menschen leiden. Und das sind Konflikte, die sind da. Und für mich bedeutet es dann, an den Gott zu glauben, der Liebe ist, dass ich von ihm mich inspirieren lasse, wie er mit diesen Konflikten umgeht, mhm, und versuche davon zu lernen.
Ja, cool.
Und gerade da, also gerade in den Konflikten ist die Liebe ja am größten. Gerade im größten Konflikt Gottes mit dieser Welt, wo als Gott nämlich selber, wie wir Christen glauben, in Jesus von Nazareth auf diese Welt gekommen, mhm, ist, und der Konflikt zwischen dieser Welt und Gott sich so krass eskaliert ist und Jesus getötet wurde. Gerade darin zeigt sich ja Gottes Liebe zu dieser Welt. Daran glauben, mhm, wir. Daran glaube ich. Mhm. Und wie man dann auf die Idee kommt, dass Liebe bedeutet, dass man mit allen immer super harmonisch unterwegs ist. Und zwar in dem Sinne, dass man immer ein Lächeln auf dem Gesicht, mhm, hat und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sich einfach ignoriert, mhm, mit einem, mhm, Lächeln. Das ist für mich nicht das, was Jesus verkörpert. Das ist für mich nicht etwas von, das hat nichts von Versöhnung. Es hat auch nichts von Reife, von Tiefe und es hat auch nur ganz wenig von einer wirklich offenherzigen Liebe.
Stimmt, ja.
Jetzt bin ich aber ein bisschen ins Reden gekommen.
Nee, ich finde es richtig. Ja. Also ich finde das echt gut, das mal so zu beschauen und zu sagen, letztlich kann ich Gott auch im Konflikt begegnen, beziehungsweise begegnet Gott auch mit seinen Konflikten der Menschheit und mir, also durch Jesus. Mir fallen natürlich auch die Sachen ein, wo Jesus als jemand, der in sich das Göttliche total trug, trotzdem halt auch viele Leute sehr krass konfrontiert hat und gesagt hat, ich suche den Konflikt mit euch, und hat sie dabei aber auch irgendwie geliebt, also dass es irgendwie beides tatsächlich ging, so, ne? Und ich habe das schon gestern ja auch erzählt, eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel ist die von Jakob am Jabok, also so einem Flussufer, wo er erstmal mit einem Unbekannten in einen Konflikt gerät, also mit ihm ringt und kämpft sozusagen. Und das Ganze löst sich auf, dass er mitten in diesem Kampf feststellt, oh, der Unbekannte ist irgendwie eine göttliche Person. Man weiß nicht so genau, ist es Gott selbst, ist es ein Engel? Aber ist, glaube ich, egal. Ist auf jeden Fall so, dass er am Ende von Gott einen neuen Namen bekommt. Und das ist ganz interessant, weil er wird Gottesstreiter genannt. Und das kann man auch übersetzen mit der mit Gott und mit Menschen gestritten hat. Also er wird quasi nochmal gewertschätzt, dass er sich diesen Konflikten im Leben gestellt hat. Und was passiert in diesem Konflikt? Er empfängt quasi Segen. Also es ist was Gutes. Und was ich auch noch gedacht habe, was mich immer mal wieder auch durch meinen Glauben motiviert, Konflikte einzugehen, einfach daran zu glauben, dass in diesem Konflikt auch unglaublich was mit Beziehung passieren kann. Weil er Gott ganz nahe kommt. Also es tut auch weh. Er hat auch eine Verletzung, die einfach, yes, die er immer wieder spürt.
Ja, und die vor allem bleibt. Ne? Also er läuft nach diesem Kampf humpelnd durchs Leben. Also dieser Konflikt hat ihn gezeichnet. Ja. Aber die, wie du, ist genau dieses Ding, ne? Durch Konflikte erhalten Beziehungen eine neue Tiefe.
Und das finde ich so, ich finde das Wahnsinn. Also diese Geschichte ist ja Jahrtausende alt, aber trotzdem erzählt sie uns was ganz Grundsätzliches über das Menschsein, was bis ins aktuelle Jahr einfach passt, so, ja, und
ja, ich liebe die auch, ja, sehr.
Mega cool. Okay, nochmal, weil ich einfach interessiert bin, habe ich dich richtig verstanden? Du würdest sagen, streiten können wir auf jeden Fall noch lernen, ob das jetzt bei uns Christen auch eine Art Manko oder Defizit ist, hast du jetzt noch nicht so genau gesagt, oder möchtest du nicht?
Ich erlebe das echt unterschiedlich. Also ich erlebe Christen, die da wahnsinnig weit sind und super reif sind. Und ich erlebe natürlich auch Leute, die da in nicht so reif sind, vielleicht aus meiner Sicht. Ich würde das jetzt auch nicht immer bewerten wollen. Und was man auch sagen muss, niemand von uns ist davor sicher, in einen wirklich bedrohlichen Konflikt hereinzugeraten, an dem wir in tiefe Konfliktmuster rutschen, vor denen wir selber vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wie das ist. Und da sind wir alle Teil von. Und deswegen, das kann passieren und das ist Teil unserer Lebensrealität so. Und natürlich soll man immer versuchen, das, wenn es geht, irgendwie zu verhindern und frühestmöglich zu klären. Aber wenn es passiert, dann passiert es. Ne? Und es gibt Dinge, ich denke, das kennst du vielleicht auch von dir, ich kenne das jedenfalls, es gibt Dinge, wo man nicht nachgibt. Und wo, weil man sich so bedroht fühlt oder so für sich selber einstehen möchte in diesem Moment. Und dann kann es schwierig werden. Und da sind, glaube ich, Christen und Nicht-Christen, das ist kein Unterschied.
Ne? Ja, da hast du recht. Ja,
vielleicht. Da können wir jetzt auch lange drüber reden. Ich finde es auch super kompliziert. Ich bin jetzt auch wenn ich vielleicht ein bisschen was darüber jetzt schon zusammengetragen habe, aber ich bin auch kein super krasser Experte dafür.
Ja.
Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass jeder Konflikt anders ist und dass jeder Mensch eine individuelle Situation hat, in die man auch erstmal angucken muss.
Ich meine, letztlich ist diese Frage, finde ich. Also so, wenn wir so drüber reden, auch nicht total wichtig. Ich mag das, dass ich mich kritisch auch mit meiner Bubble auseinandersetze, daher kommt der Gedanke. Aber ein Soziologe kann mir da wahrscheinlich besser Antwort geben. Ich finde aber tatsächlich gut, dass der Fokus oder die viel wichtigere Frage halt eher ist, wie konfliktfähig wir sind und brauchen. Oh, es klingelt. Ich geh mal nicht dran, aber wir sind auch schon fast am Ende. Ich wollte noch eine Sache sagen.
Ja, aber also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Christen dafür bekannt wären, dass wir friedfertige Menschen sind, die Konflikte gut lösen können. Das fände ich wirklich schön. Und da würde ich sagen, ja, sind wir, je nachdem, wen man trifft, mehr oder weniger weit von entfernt. Aber dann bin ich natürlich auch Teil von.
Bevor wir ans Lagerfeuer gehen, wollte ich gerne noch einmal sagen, was ich total wichtig noch finde für unsere Diskussion, die Leute, die abgeschaltet haben, Pech, ist, dass ich von gestern noch behalten habe. Du hattest gesagt, dass Beziehung ist für dich auch nicht, man könnte das ja so verstehen, habe ich gedacht, nur irgendwie Partnerschaft oder Freundschaft, sondern wenn man das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, auch mal überträgt ins Digitale, dann könnte man natürlich auch, also empfinde ich davon reden, dass man natürlich auch mit Leuten an der Stelle in Beziehung tritt, die vielleicht unter einem Post was kommentieren oder unter in einem Forum oder was weiß ich, bei WhatsApp oder was auch immer. Also auch das ist Beziehung letztlich und auch da könnte einerseits ein Gewinn stecken, aber auch andererseits irgendwie die Anforderung oder Verantwortung, da eben auch bei dem Gegenüber mich reinzudenken und zu fragen, was braucht der, warum macht er das, was brauche ich sozusagen so. Ne? Das fand ich nochmal wichtig.
Ja, und ist ja auch interessant, man kann sich ja mal einfach angucken, wie viele Tweets und Kommentare auf Facebook oder so auf der Beziehungsebene geschrieben sind, die einen Menschen in seinem ganzen Sein positiv oder negativ bewerten oder auf der Sachebene, wo es wirklich mal um eine Diskussion geht und da umso weiter tiefer man in den Sumpf hineingerät, umso mehr wird man merken, dass gerade diese sogenannten Shitstorms oder Mobbingstrukturen natürlich einfach nur darauf abzielen, jemanden auf mit den möglichst ekligsten Mechanismen, die zur Verfügung stehen, als Menschen runterzumachen.
Ja, das ist wahr.
Auch eine Form der Beziehung.
Das ist wahr.
Leider.
Ja, also den Menschen dahinter sehen, das wäre mal so die ganz kleine Antwort noch für die digitale Sache. Da könnten wir noch mal drüber nachdenken, weiter in der nächsten Folge.
Ja, das ist ja eine eigene Folge wert.
Okay, hast du Bock aufs Lagerfeuer? Ich meine, du hast es gestern schon mal gemacht. Ja. Aber vielleicht hat sich ja was verändert seit gestern. Wir schauen mal.
Wir schauen mal,
genau. Ne? Lagerfeuerbekenntnis. Ich glaube tief im Herzen an
das Gute in dieser Welt.
Mhm.
Da bleibe ich bei.
Das war's?
Das war.
Achso, es hört sich an, als wenn du.
Willst nee, du noch mehr,
ich dachte, du würdest jetzt noch was anfügen. Okay.
Nee, ich habe das gestern eben auch schon gesagt. Ja. Und nee, das ist so meine intuitive Antwort. Da bleibe ich dabei.
Ich glaube da echt gut. Dran. So soll das sein. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ah, da wird mir jetzt so viel aus unserem Gespräch einfallen. Mobbing im Internet, schlechte Diskussionskulturen, destruktive, hinterhältige Verhaltensmuster. Mhm. Ja, all das. Ich finde, es gibt so vieles, was Menschen kaputt macht und was Menschen am Ende des Tages einfach nur wehtut. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es weniger wird.
Okay. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Ich würde ich habe gestern gesagt, ich würde gerne mit ein paar Freunden irgendwo hinziehen, wo es schön ist.
Mhm.
Ans Meer am liebsten. Mhm. Das würde ich schon machen. Ich hätte aber auch noch ein paar andere Ideen. Ich finde, so eine Idee für so eine Streitkultur, Kampagne oder so, finde ich eigentlich auch schön. Finde ich auch nett.
Ja, ne? Habe ich auch gedacht.
Oder
ein Seminar. Streiten lernen.
Ein Seminar. Ja, das ist ja zum Greifen nah. Das ist ja kein großes Ding. Ja, mir fallen auch viele humanitäre Sachen dazu ein, muss ich sagen. Aber können wir auch in einer anderen Folge noch
okay. Letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit
Helge Schneider. Auch da bleibe ich bei meiner Antwort von gestern.
Ja, finde ich auch richtig so.
Das ist eine Antwort, die habe ich schon viele Jahre in mir. Ich liebe Helge Schneider, ich liebe seine Leichtigkeit und seine Clownigkeit und gleichzeitig seine Tiefe. Ich weiß, dass er ein sehr tiefer Mensch ist. Mit sehr vielen gesunden Ansichten und ich finde den einfach auch faszinierend, muss man auch sagen.
Absolut.
Also ich finde den einfach irgendwie geil. So.
Man versteht nicht, wie das Gehirn funktioniert, aber es ist vielleicht auch nicht so wichtig.
Nee, und ich würde gerne mal, glaube ich, einfach einen Kaffee mit dem trinken. Aber, also Helge, falls du das hörst, ich wäre soweit. wir wohnen ja auch nicht so weit auseinander, aber ich glaube, er würde es nicht machen.
Wer weiß.
Und ich glaube, ich wüsste auch nicht so richtig, was ich ihm dann
fragen. Also ich bezweifle, dass er auf diesen Podcast stößt. Aber falls er es hört, ey Helge, dann ich würde auch gern mit dabei sein.
Falls jemand von euch Helge kennt,
oh, ja,
schickt ihm das doch mal.
Das ist eine gute Idee. Ja, sehr gut.
Also irgendwie müssen wir das hinbekommen.
Cool. Okay, gut, das war das Lagerfeuerbekenntnis. Christoph, vielen, vielen Dank, dass du nochmal mit mir über Streit gesprochen hast, dass wir uns darüber echt nicht in die Haare bekommen haben, dass wir es jetzt nochmal aufnehmen. Aber ja, ich finde das wirklich cool.
Alles gut,
und,
kann ja passieren.
Ich will nochmal sagen, ich finde das tatsächlich wichtig, weil wir beide Berater sind, nochmal die Leute darauf hinzuweisen, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, diese Eskalationsstufe, ja, ist so hoch, wir kriegen das alle nicht hier alleine hin oder ich kriege das auch mit mir alleine nicht hin oder so, geht zu BeraterInnen oder TherapeutInnen oder zu guten FreundInnen und so und sprecht mal mit denen und, ja, und lasst da andere Leute mit rein, weil das kann so helfen bei Konflikten. Genau. Aber ja, dazu braucht es irgendwie auch noch mehr Mutmacher in dieser Welt, MutmacherInnen.
Nö, braucht's nicht. Macht das einfach. Ihr braucht keine Mutmacher, die euch dazu, ihr könnt das einfach machen. Sorry, ich will das nicht unterwandern, was du sagst, aber manchmal muss man Sachen auch einfach machen und sagen, eine Beziehung ist mir wertvoll und dann lohnt sich das und dann macht man das einfach und gut ist. Und dann geht man auf christophbartels.de und schickt eine Buchungsanfrage oder zu irgendjemand anderem. Also muss man wirklich sagen, auch wie du gesagt hast, gute Freundin, guter Freund.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Kann da Wunder helfen. Und es stärkt auch die Beziehung zu den Freundschaften.
Eben, das ist ja das, was dabei rauskommen kann. Okay, dann viele Grüße nach Wermelskirchen.
Liebe Grüße und zurück in die Metropolregion Wetter. Ja,
genau.
Grundschüttel.
Genau. Macht es gut. Bis dann.
Bis dann. Tschüssi.